Hallo und herzlich willkommen hinterm Tresen. Mein Name ist Patricia Faschee und ich bin Bibliothekarin. Hinterm Tresen erfahrt ihr alles aus der wunderbaren und vielseitigen Welt der Bibliotheken. Langweilig, denkt ihr? Ganz im Gegenteil, denn ich behaupte, alles, was draußen in der Welt passiert, findet sich auch in Bibliotheken wieder. Zusammen mit meinem Team stellen wir euch unsere Arbeit vor, haben Menschen aus der Öffentlichkeit zu Gast und andere Bibliotheken, die hier zu Wort kommen. Ja, hallo und herzlich willkommen heute hinterm Tresen. Meine heutigen Gäste sind Corinna Rose und Stefan Gülk. Corinna ist Bibliothekarin und Ordnungscoach, zertifizierter Ordnungscoach nach der Marie Kondo-Methode. Das finde ich hochspannend und ich möchte natürlich wissen, was hat unser Beruf eigentlich mit Ordnung zu tun? Und Stefan Gülk arbeitet im Lektorat der Büchereizentrale in Flensburg und mit ihm spreche ich im Prinzip auch über das Thema Ordnung, über Bibliothekssysteme und mal gucken, was dabei so rauskommt und ob es da irgendwie Überschneidungen gibt. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hinterm Tresen. Hallo Corinna, herzlich willkommen hinterm Tresen.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Corinna, du bist Bibliothekarin und Ordnungscoach und das fand ich so spannend, dass ich dich hier in meinen Podcast einladen musste. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Wie du schon sagst, ich bin Bibliothekarin ursprünglich. Ich habe Bibliotheks- und Informationswissenschaft studiert, habe dann danach ein paar Jahre One-Person-Libraries geleitet in Berlin und habe mich 2018 nebenberuflich als Ordnungscoach selbstständig gemacht, aus meinem großen Interesse heraus für Minimalismus, weniger ist mehr und Aufräumen und Ordnen. Und ja, bin jetzt im Jahr 2021 tatsächlich damit in der vollen Selbstständigkeit angekommen, weil es zeitlich nicht mehr zu vereinbaren waren, war der Bibliotheksberuf und der Ordnungscoach-Beruf. Aber ich bin selbstverständlich immer noch der bibliothekarischen Community auch verbunden.
Ja, das ist spannend. Du hast jetzt gerade schon ein Stichwort genannt, Minimalismus. Kann man auch ordentlich sein, wenn man nicht minimalistisch ist?
Ja, ganz selbstverständlich. Also es ist, glaube ich, ein Teilbereich des Ganzen, aber auch beispielsweise die Ordnungsmethode, nach der ich arbeite. Ich arbeite vor allem nach der bekannten Marie Kondo, die ja auch mehrere Bücher übers Aufräumen geschrieben hat. Ich aber arbeite nicht jetzt als Minimalismus-Coach, sondern als Ordnungscoach. Ich glaube aber, dass tatsächlich Aufräumen, Möglichkeiten aufzuräumen, verschiedene Aufräummethoden, so das wollte ich sagen, selbstverständlich helfen können, wenn man minimalistischer leben möchte, wenn man das Gefühl hat, hier ist irgendwie zu viel, ich fühle mich erdrückt von meinen Dingen, ich möchte gerne weniger in meinem Leben haben, dann helfen natürlich Aufräummethoden dabei, auch auf den Weg zu gehen.
Genau, du hast gerade schon Marie Kondo erwähnt, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, aber so dieses also wie bist du drauf gekommen, Ordnungscoach zu werden? Also die Bibliotheken ist ja originär an sich schon so, Bibliotheken müssen aufgeräumt sein, um einfach irgendwas wiederzufinden. Ist es daraus so ein bisschen entstanden oder wie kam das?
Ja, absolut. Also ich glaube, ganz viele von uns Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, sage ich mal, haben natürlich dieses Ordnungsgehen. Ja. Das kommt mit unserem Beruf. Ich habe auch tatsächlich einige Ordnungscoach-Kolleginnen, die auch gleichzeitig Bibliothekarinnen und Bibliothekare sind. Das fand ich ganz schön, das dann auch zu entdecken, dass das doch auch überproportional bei den Ordnungscoaches ist. Und ja, natürlich. Also unser Beruf bedingt es ja schon fast, dass wir auch ordentlich sind, dass wir einfach Dinge ordnen, dass wir Medien ordnen, dass wir gewisse Systeme anwenden. Und mein Interesse, also ich habe sicherlich nicht auch von ungefähr diesen Beruf gewählt mal. Und dann habe ich das letztendlich ja erweitert auf Dinge und mag es auch sehr, andere Menschen eben zu begleiten bei diesen Fragen. Ja, dieses weniger ist weniger mehr. Ja. Was bedeutet weniger für mich persönlich? Genau. Was möchte ich in meinem Leben für Dinge haben? Und ja, also das eine bedingt auf jeden Fall das andere.
Und das lernt man dann tatsächlich in dieser Ausbildung, also nach dieser Marie Kondo-Methode. Also ich weiß zum Beispiel, dass man fragt ja immer, does this sparkle joy? Also macht dich das irgendwie, gibt dir das ein Glücksgefühl, wenn du das besitzt oder und wenn nicht, dann tu es weg oder so, ne? Ist so nach dem Motto ungefähr läuft es doch, oder?
Genau, da hast du ganz gut schon die KonMari-Methode beschrieben, mhm. also von Marie Kondo, sie nennt sich KonMari-Methode.
Ja, KonMari
ist der Spitzname von Marie Kondo, ist nicht so bekannt, deswegen, also die Methode heißt KonMari-Methode. Mhm. Ja, richtig, also im Mittelpunkt steht wie möchte ich mein Leben leben, wie ist mein idealer Lebensstil, also bevor überhaupt ein Ding zu Hause oder auch am Arbeitsplatz, man kann die Methode auch sehr gut in der Arbeit anwenden, überhaupt ein Ding angefasst wird, ist die Vorarbeit, dass ich mich frage, wie möchte ich mein Zuhause oder meinen Arbeitsplatz gestalten, dass er mir Freude bereitet oder dass mir mein Zuhause Freude bereitet. Und da gerne tatsächlich sich die Zeit nehmen, darüber nachdenken, das entweder verbalisieren, aufschreiben. Man kann sich auch so ein Vision Board beispielsweise machen. Das ist auch ganz nett, dass man sagt, entweder digital oder auf Papier. Mhm. Ich nehme mir tatsächlich mal Fotos davon vor, die ich online gefunden habe oder auch aus Katalogen.
Ja.
Farben, die mir gut gefallen. Also wirklich mal zusammenstellen, wie soll es aussehen? Farblich, von den Möbeln her.
Okay.
Meine Vision.
Okay.
Einmal aufzeichnen, das ist der allererste wichtige Schritt. Und dann geht es eben los mit dieser Frage, does it spark joy, macht es mir Freude? Und das ist eine sehr mächtige Frage, wenn man die wirklich ins Leben lässt, macht es mir Freude? Und dann geht es nach Kategorien los bei dieser Methode. Es ist nicht die einzige Aufräummethode, aber eine, ja, die funktioniert, die ich sehr empfehlen kann auf alle Fälle. Sie liegt nicht jedem, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber es ist eine Herangehensweise an das Thema.
Ja.
Du sprachst gerade die Ausbildung schon an, also ich habe 2019 bei Marie Kondo die offizielle Ausbildung gemacht. Das nennt sich dann Certified KonMari Consultant, also KonMari Beraterin. Und natürlich steigt man da nochmal ganz tief in die Methode ein. Man hat sein eigenes Zuhause schon nach der Methode ausgemistet und geordnet erstmal, schickt auch Bilder erstmal hin, um überhaupt zugelassen zu werden zu der Ausbildung. Und dann steigt man ganz tief nochmal in alles ein. Man begleitet die ersten Kundinnen und Kunden eben, macht nochmal ein ganzes Haus nach der Methode, schreibt auch Berichte, macht noch ein Abschlussexamen. Also es ist ein relativ langer Weg.
Ja, wie lange dauert das?
Genau.
Wie lange dauert die Ausbildung?
Ja, das, also das Seminar ist ein Wochenendseminar in London gewesen.
Okay.
Man geht dann eben zurück nach Hause und muss aber erstmal diese ganz vielen Übungsstunden machen, das eben auch dokumentieren. Und das hat ein bisschen Sinn in der Hand. Ja, also wenn man natürlich selber loslegt und dann da auch dranbleibt und vielleicht mehrmals in der Woche die Zeit der übrigen kann, auch dann zu der Kundin oder zu dem Kunden zu gehen. Also ich habe so ungefähr 3,5 Monate gebraucht, andere brauchen etwas länger. Das kommt natürlich ganz auf die persönliche Situation noch an. Na, wenn ich Vollzeit arbeite noch, dann habe ich selbstverständlich vielleicht nur am Wochenende Zeit, das voranzutreiben. Aber so ungefähr. Also man schafft es, würde ich mal sagen, wenn man es möchte, gut in einem halben Jahr.
Okay.
Man kann sich aber auch länger Zeit nehmen.
Wie hat es dein Leben verändert?
Also ich habe tatsächlich meine berufliche Passion noch mal in dieser Neuausrichtung gefunden. Ich bin jetzt natürlich auch so meine eigene Chefin geworden. Ich bin das erste Mal selbstständig überhaupt im Leben mit Ende 30, was sehr aufregend ist und
das
natürlich noch mal ein ganz neuer Lebensabschnitt und aus dieser Angestellten doch Sicherheit natürlich, die man dann auch durchaus hat, rauszugehen, hat mich bereichert. Es war auch mit Ängsten verbunden, selbstverständlich, aber es ist, also ich fühle mich beruflich so angekommen wie in meinem Leben noch nicht zuvor. Also sehe ich auch die Bibliothekswelt immer gemocht habe und durchaus da auch als letztes eine Stelle hatte, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe.
Ja.
Aber jetzt so meine eigenen Visionen nochmal wirklich auch in meiner eigenen Firma verwirklichen zu können und so vielen wundervollen Menschen auch helfen zu können, beim Ordnung schaffen und diese Vision zu leben vom eigenen Zuhause oder vom, auch wie gesagt, darüber hinaus Arbeitsplatz, Leben überhaupt, das ist wirklich ganz toll und bereichernd für mich gerade.
Das hört sich wirklich toll an und vor allem auch sehr mutig. Also ja, schön. Das freut mich, dass das für dich so gut läuft.
Ja.
Was können wir Bibliotheken denn von dir lernen? Von deiner Ordnungsmethode?
Ja, ich arbeite tatsächlich auch mittlerweile mit einigen Bibliotheken im Bereich Ordnung bei der Arbeit. Also das Thema ist ja in der bibliothekarischen Community oft eins, wo direkt auch gesagt wird, ja, das interessiert uns sehr.
Ja.
Ich sage ja auch, dass das kommt nicht von ungefähr. Und ich glaube tatsächlich bei der Hintergrundorganisation, also sei es jetzt Lager, sei es Büroräume, sei es Infotheken etc., da kann durchaus nicht nur die KonMari-Methode, auch vielleicht ein Blick von außen auf das Thema Ordnung auch im Team und in den Büros etc. durchaus, da kann ich durchaus helfen, um da nochmal Verbesserungen herbeizuführen, auch das Thema mal in den Mittelpunkt zu stellen, eben weg von der bibliothekarischen Ordnung, die wir natürlich jeden Tag schaffen müssen in der Bibliothek, hin zu, wie geht's uns als Mitarbeiterinnen eigentlich beim Thema Ordnung. Und das ist ganz toll, also da durfte ich jetzt schon einige Workshops und auch Seminare und Vorträge geben in die Richtung und ja, da, ich glaube, da kann ich durchaus noch einiges beisteuern.
Das hört sich interessant an. Das hört sich gut an für uns, glaube ich. Vielleicht buchen wir dich mal.
Sehr könnte gerne.
Durchaus sein. Wer sind tatsächlich noch, sagst du Klienten oder Kunden oder wie sagst du?
Ich sage Kundinnen und Kunden.
Okay. Ja. Und das, ich habe mal auf deine Homepage geguckt, du berätst ja wirklich Privatpersonen, dann auch Firmen und eben auch Bibliotheken und bist als Speakerin unterwegs. Wer lädt dich da ein als Speakerin? Das finde ich auch interessant. Wer kommt da auf dich zu?
Ja, also ich bin seit ungefähr jetzt einem Jahr bei eben auch zum Thema Firmenkunden unterwegs, habe das Ganze ausgeweitet. Ich hatte jetzt mit dem Berufsverband der Bibliothekare, also mit dem BIP, habe ich schon zweimal Online-Seminare jetzt gegeben, auch zum Thema Aufräummethode. Das wird es übrigens auch noch einmal geben jetzt dieses Jahr. Also da gerne die Augen offen halten.
Das Welcher ist, Verband ein macht das? Magst du, weißt du es zufällig? Dann kann man das jetzt hier ja schon mal kundtun.
Ja, sehr gerne, genau. Also das ist sehr interessant auf jeden Fall, denke ich, für alle, die einen Einstieg in die Methode möchten. Und das wird dann eben vom BID sein. Also genau, die Gruppe Berlin, Jana Hase organisiert das mit. Und ich denke, das wird dann auf jeden Fall auch nochmal über alle bibliothekarischen Mailinglisten laufen.
Ja, super. Aber das werde ich auf jeden Fall mal weitergeben für unseren Verband hier in Schleswig-Holstein. Für unsere,
ja, sehr gerne.
Das mache ich.
Genau. Ja, genau. Okay. Also das ist eine bibliothekarische eben Gruppe. Und ja, ansonsten tatsächlich querbeet so ein bisschen Anfragen von, ich hatte jetzt Krankenkassen dabei und andere Firmen, die eben dieses Thema, was ja auch gerade in den Medien recht groß auch wieder ist mit dem Aufräumen, nicht nur Kondo, sondern Minimalismus aufräumen und so weiter, gerne auch in den Mittelpunkt stellen, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit. Ja, also ist ja doch so, dass viele sich jetzt gerade auf ihr auf ihr Zuhause so ein bisschen konzentrieren und
Ich glaube, wir haben alle in der ersten Corona-Zeit alle unsere Küchenschränke, unsere Keller aufgeräumt und so weiter.
Ich muss mich ganz kurz, ich glaube, ich habe gerade die Abkürzung, ich bin mal mit den Abkürzungen. Also das Seminar ist über den BIB, Berufsverband Information Bibliothek e.V.
Ist der Berliner
Entschuldigung,
Verband, ne?
Genau. Okay. Ja, das ist der, genau, und da eben die Regionalgruppe.
Die Regionalgruppe Berlin, ja, genau. Ja, aber wie gesagt, ich gebe das gerne mal als Hinweis an meine Schleswig-Holsteiner hier weiter. Das finde ich sehr spannend.
Sehr gerne.
Aber glaubst du, also du hast es ja gerade schon angesprochen, also das Thema Ordnung, das Thema Minimalismus ist ja eigentlich sehr populär gerade. Glaubst du, das hat was damit zu tun, dass Menschen sozusagen irgendwie eine Ordnung brauchen oder vielleicht auch weniger, weil die Welt immer komplizierter wird? Also irgendwie so eine Art von Einfachheit oder so?
Absolut. Ich glaube, dass das auf jeden Fall mit reinspielt. Also gerade jetzt beim ersten Lockdown glaube ich, dass viele auch einfach auf sich selber sehr zurückgeworfen wurden, überhaupt mal zu Hause sich das erste Mal nach langer Zeit umgeschaut haben. Wie geht's mir da überhaupt? Ich sitze jetzt hier plötzlich und was ist das überhaupt für ein Zuhause und fühle ich mich hier überhaupt wohl, um hier tagelang zu sitzen. Also ich dachte auch beim ersten Lockdown im März, also jetzt wird bestimmt niemand anfragen und überhaupt, also ich hatte mich auf eine längere Durststrecke eingestellt und es war aber genau das Gegenteil. Also ich habe letztendlich nach der Verkündung des Lockdowns direkt Anrufe bekommen, ob ich morgen kommen könnte, so ungefähr. Also ich war sehr überrascht. Ich war ja am Anfang auch, ich meine, keiner von uns wusste, wie wir uns wirklich verhalten sollten da letzten März. Also ich habe auch erst mal 6 Wochen überhaupt keine Besuche gemacht, bis dann klar war, wie es überhaupt weitergeht und wie ich mich schützen kann. Aber das war sehr interessant. Und ich glaube schon, dass viele Menschen durch dieses Gefühl irgendwie, es ist alles zu viel Konsum, zu viele Dinge. Wir sammeln, wir kaufen, um uns besser zu fühlen, in einer sehr stressigen Zeit vielleicht auch. Und die merken, mir tut es so gut, was loszulassen und einfach wieder ein bisschen mehr Klarheit und Einfachheit in meinen Alltag zu bringen. Und das spielt da alles ganz bestimmt eine Rolle.
Ja, das also kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich finde, man merkt es ja vielleicht auch an sich selbst so ein bisschen. Also mir geht es auch so, dass ich auch in dieser Lockdown-Zeit jetzt wirklich auch mal geguckt habe, wie sieht es denn eigentlich hier bei mir zu Hause aus? Ich muss da jetzt mal, ich möchte da was verändern, so, ne? Das hatte ich auch ganz stark das Bedürfnis, so, und auch Dinge loswerden. Also ich hatte das Gefühl, es spielt vielleicht auch eine Rolle in der Methode, weiß ich nicht, aber so dieses Besitztum macht ja auch irgendwie unfrei, ne?
Das stimmt, ja. Also wir besitzen nicht nur die Dinge, sondern die Dinge besitzen auch uns. Ja, und es kostet auch Zeit, Dinge wieder loszuwerden. Ja. Also es ist ja nicht nur, wir missen es aus nach einer Methode, sondern die Dinge müssen auch noch unser Haus verlassen. Viele haben den Wunsch, die dann auch, also nicht wegzuwerfen, sondern sie natürlich auch noch zu spenden, zu verkaufen, irgendwie sinnvoll unterzubringen. Und das kostet schon auch Zeit und Energie, durchaus. Ja? Also diese ganzen Schritte. Und da kommt oft eben dann das tiefe Nachdenken darüber, was hatte ich hier eigentlich, warum sind diese Dinge bei mir, und eben auch zu sehen, das kostet alles Zeit, und möchte ich mir wieder Dinge ins Haus holen, wenn ja, welche? Also das gehört alles dazu.
Ja. Du hast ja schon gesagt, dieser Weg in die Selbstständigkeit, das war eine ganz richtige Entscheidung und das war sehr oder ist total bereichernd für dich, und du sagst, du bist jetzt so angekommen. Aber so nochmal für dich persönlich, was hat es für dich ganz persönlich verändert, in deinem persönlichen, privaten Umfeld diese Ausbildung zu machen, in die Selbstständigkeit zu gehen, dich mit diesem Thema Minimalismus so stark zu beschäftigen?
Ja, also meine Reise bei diesen Themen beginnt ja schon vor ungefähr 8 Jahren. Also ich habe damals meinen Vater verloren an einer sehr schweren Krankheit innerhalb von kurzer Zeit. Und meine Mutter und ich standen eben vor der Aufgabe, eine 5-Zimmer-Wohnung zu einer 1-Zimmer-Wohnung zu machen, kurz danach. Und da ging bei mir dieses Ganze los, was bleibt auch vom Leben, welche Dinge bleiben, welche Dinge sind vielleicht wichtig, waren wichtig, möchte ich noch Dinge dort haben, wie geht es auch einem Angehörigen dabei, der eben viel loslassen muss, und danach habe ich dann bei mir begonnen auszumisten und mir genau diese Fragen nochmal zu stellen, dieses Fokus auf das Wesentliche, was ist in meinem Leben wichtig, also es war ein ganz, ganz großer Einschnitt in meinem Leben wirklich, und dann ging es eben los, ich habe mich da in diese Themen vertieft, irgendwann habe die ganzen Bücher gelesen, von Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags bis hin zu Simplify Your Life und natürlich Magic Cleaning und habe dann irgendwann gemerkt, da ist irgendwas, was mich total anspricht, und ich möchte dieses Thema vertiefen, ich möchte das weitertragen, weitergeben, und ich muss sagen, ich habe wirklich damit dann meine berufliche Joy, Freude, kann man wirklich sagen, nochmal vertieft und gefunden. Und wie ich schon sagte, ich fühle mich so angekommen wie selten zuvor und brenne für diese Themen. Ich denke, das merkt man auch bei allem, was ich so erzähle. Ich bin vernetzt auch in der Minimalismus-Community. Ich bin im Orga-Team von dem Minimalismus-Stammtisch Berlin beispielsweise, wo ich auch ganz viele Gleichgesinnte gefunden habe, wo wir über genau diese Themen, aber noch viel mehr, also sei es Zero Waste, sei es Foodsharing, sei es wie viel wollen wir arbeiten, müssen wir arbeiten, wie nachhaltig und so weiter ist alles. Und das gehört für mich auch alles zusammen, dieser Themenkreis. Und das ist super spannend und gibt mir so viele neue Impulse immer, und ich kann nur sagen, meine Lebenszufriedenheit ist dadurch sehr gestiegen, und ich hoffe, sehr viel von diesen Gefühlen und diesem, was ist gut daran, an dieser ganzen Aufräumen-Minimalismus-Geschichte auch weiterzugeben, damit es anderen vielleicht auch so geht.
Ja, also man hört wirklich, wie begeistert du bist und wie sehr du dafür brennst. Und ja, das ist ganz toll. Corinna, zum Abschluss kommen wir jetzt. Und da habe ich jetzt 10 schnelle Fragen für dich.
Oh, ja.
Ja, ist gar nicht schlimm.
Alles
also, klar. Buch oder E-Book-Reader?
E-Book-Reader.
Krimi oder historischer Roman?
Krimi.
Brettspiel oder Konsole?
Konsole.
Instagram oder Twitter?
Instagram.
Leihen oder kaufen?
Leihen.
Klassik oder Rap?
Klassik.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Drinnen oder draußen?
Draußen.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Snoosen oder aufstehen?
Snoosen.
Ehrlich? Das hätte ich ja. Jetzt nicht gedacht. Gedacht, straight aufstehen und los geht's.
Ah, nee, gar nicht. Ich bin überhaupt kein früher Vogel.
Okay, kein
Das ist auch das Schöne in der Selbstständigkeit, dass ich tatsächlich das etwas nach meinem Rhythmus mehr planen kann,
Toll.
Den Tag.
Ja, genau. Super. Corinna, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Das hat so viel Spaß gemacht. Und ich bin tatsächlich ein bisschen inspiriert und denke gerade darüber nach, was ich als nächstes Projekt in Angriff nehme.
Das freut mich sehr. Ja, vielen Dank genau. für die nette Einladung.
Ja, und, gerne.
Ja, viel Spaß beim Aufräumen allen weiterhin.
Ja, das lohnt werden wir sich. Haben. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
Gern geschehen.
Tschüss.
Schönen Tag noch.
Ja,
Tschüss.
Dir auch. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Corinna. Das fand ich sehr spannend, das Gespräch. Auch diese Frage nach dem Minimalismus, dem weniger ist mehr. Hat natürlich auch ganz viel was mit den Fragen unserer Zeit zu tun. Vielleicht ist es in dieser Pandemiezeit ja auch nochmal sehr viel deutlicher geworden, was ist eigentlich wichtig im Leben und was nicht. Und jetzt kommt das Ding. Hier stellen wir euch alltagstypische Dinge oder Medien aus der Bibliothek vor. Viel Spaß!
Heute bei das Ding, das Bibliobike. Wir werden mit unserem neuen E-Bike endlich mobil und liefern einmal in der Woche Medien in Schwarzenbek aus und holen sie nach der Leihfrist auch wieder ab. Dafür haben wir extra auch einen Anhänger gekauft, in den ganz viele Medien reinpassen. Sobald wieder möglich, werden wir vor Ort auch Veranstaltungen anbieten können. Ich bin schon mal damit gefahren und mit ein bisschen Übung macht es sogar sehr viel Spaß.
Ja, mein zweiter Gast heute ist Stefan Gülk. Ich habe es schon gesagt. Stefan arbeitet im Lektorat der Büchereizentrale. Ja, und ist zuständig für sowas wie Interessenkreise und Bibliothekssystematik und Trendthemen und all solche Dinge. Und auch inhaltliche Erschließung der Medien. Und darüber möchte ich mich mit ihm unterhalten. Einerseits, wie seine Arbeit dort aussieht, wie sie da eigentlich vorgehen. Gibt es Raum für neue Themen, Trendthemen? Über all das werde ich mit Stefan jetzt sprechen. Viel Spaß. Hallo Stefan, herzlich willkommen hinterm Tresen.
Hallo Patricia, danke für die Einladung hinter euren Tresen.
Ja, sehr gerne, ich freue mich, dass du da bist. Stefan, du arbeitest in der Büchereizentrale Schleswig-Holstein und ich möchte dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Und was machst du da eigentlich ganz genau?
Ja, ich bin Bibliothekar wie du. Ich bin vor vielen Jahren zur Büchereizentrale Schleswig-Holstein gekommen und arbeite im Lektorat. Ich leite das Lektorat, eine der Dienstleistungsabteilungen der Büchereizentrale. Wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit Bestandsaufbau und Inhaltserschließung, aber auch mit vielen weiteren Fragestellungen. Wie Leseförderungsprojekte zum Beispiel, Innovationen. Und ja, das gehört alles mit zu meinem Themenspektrum. Wir haben unterschiedliche Schwerpunkte natürlich in der Abteilung. Ja. Und ich muss immer sehen, dass ich alles auf dem Schirm behalte und mit begleite und ermögliche.
Ah, okay. Was sind deine Schwerpunkte? Also gibt's da, oder sagst du, also du bist sozusagen gesamtverantwortlich für...
Ja, das bin ich und Schwerpunkte sind auf der einen Seite meine Fächer. Wir haben uns die verschiedenen Medien- und Literaturbereiche aufgeteilt. Jede Lektorin hat ihre Bereiche, zum Beispiel die Kinderliteratur oder die Non-Book-Medien als Schwerpunkt, verschiedene Sachgruppen. Und bei mir sind das einige Sachgruppen, Mathematik, Sprache, Recht, Schleswig-Holstein, Noten.
Ah ja, Noten auch, okay. Das wusste ich nicht. Oder ja, hatte ich nicht so auf dem Zettel. Aber Schleswig-Holstein, das wusste ich. Magst du mal erzählen, wie so ein typischer, dein typischer Arbeitstag aussieht? Also vielleicht auch speziell, was eben so diese Lektoratsarbeit angeht, wenn du sagst mit den Sachgruppen. Wie sieht das aus? Wie läuft sowas ab? Was machst du da genau? Ihr seid ja für uns ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Kannst du es einmal kurz beschreiben?
Ja, bevor ich von einem Tag spreche, würde ich eigentlich eher von einer Woche sprechen, die typisch ist. Also zu Beginn der Woche, manchmal schon am Ende der Vorwoche, schauen wir auf das, was neu eingetroffen ist im Informationsdienst an Besprechungen und wählen aus, welche Titel wir für relevant halten für das Büchereisystem in Schleswig-Holstein und welche wir lektorieren wollen.
Ja.
Das heißt, dazu bestellen wir dann Ansichtsexemplare zur Begutachtung bei uns auf dem Schreibtisch. Uns liegt dann ja schon ein Besprechungshinweis vor. Und wir bearbeiten die Titel dann, treffen dann in der Regel einen Tag später nach unserer Bestellung ein, also am Dienstag zum Beispiel. Wir bearbeiten die Titel dann mit dem vorliegenden Ansichtsexemplar, überprüfen die Inhaltserschließung und geben Schlagworte noch dazu, zum Beispiel vergeben Interessenkreise, legen fest, für welche Bibliotheksgröße wir das für geeignet halten. Lauter Informationen, die dann in unserem Bestellsystem erkennbar sind und mit Filtern genutzt werden können, sodass die Bibliotheken sich ein Angebot passend zu ihrem Bedarf zusammenstellen können oder sichten können und ihre Auswahl dann treffen aufgrund dieser vorbereitenden Dienstleistung von uns.
Genau, das sind, was kommt da so rein die Woche? Wie viele Titel sind das?
Das sind über 300 Titel im Schnitt in der Woche, die wir dann etwa auf die Hälfte eindampfen.
Ja?
Unsere Auswahl ist etwa die Hälfte davon. Das neue Bestellsystem hat ja den Vorteil, dass alles andere auch mit rein wandert und auch zur Verfügung steht. Das ist dann nur nicht so gut schon vorbereitet, wie die Titel, die wir für die Auswahl der Büchereien in Schleswig-Holstein ausgeguckt haben, ausgewählt haben.
Okay. Ja, ja, in dieser Podcast-Folge geht es ja so ein bisschen um das Thema Ordnung und in unserem Gespräch jetzt speziell mal so ein bisschen diese ganze bibliothekarische Ordnung, auf die wir ja so angewiesen sind. Und da möchte ich gerne einmal zur Bibliothekssystematik kommen. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr zum Beispiel sowas wie Trendthemen, die es ja immer wieder gibt, einsystematisiert in eine bestehende Systematik? Wie funktioniert das? Also zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, künstliche Intelligenz oder sowas.
Ja, bevor ein Thema zum Trend wird, tritt es erstmal nicht ganz unscheinbar auf ein Thema, das man vielleicht so noch gar nicht als Trend identifizieren kann, ist es dann. Ne? Das passt irgendwo mit dazu. Und wird in der Regel zunächst dann einfach einer bestehenden Stelle in der Aufstellungssystematik zugeordnet. Wenn jetzt mehr Titel auftreten und das ganze Thema an Bedeutung gewinnt, auch unter dem Namen bekannt ist und von den Bibliotheken benötigt wird, dann passiert es, dass man sich Gedanken darüber macht, ob diese Zuordnung, die beim ersten Mal so in die bestehende Systematik erfolgt ist, ausreicht oder ob man die Systematik erweitern muss und dieses Thema dann neu unterbringen muss. Zwei Beispiele dazu vielleicht. Podcasting ist mir eingefallen. Okay. Wir sind ja gerade im Podcast.
Ja, ja.
Das Thema ist ja nicht ganz neu. Ist vertreten in der SFB bei EDV, bei den Internetthemen, zusammen mit Internetradio und Internetfernsehen. Hat es da eine Stelle bekommen. Den ersten Titel haben wir 2008 in Bestand genommen.
Ah, okay.
Ich kann jetzt gar nicht sagen, wann der Begriff Podcasting dann mit in den Klassentext genommen wurde, aber als es mehr wurde, ist der Systematiktext dann entsprechend erweitert worden um diesen Begriff, sodass man auch in der Systematik schnell dahin findet, Klarheit hat. Manchmal wird es notwendig, auch eine neue Stelle dann anzulegen dafür. Zweites Beispiel wäre jetzt die Gender-Sprache, geschlechtergerechte Sprache.
Ja.
Das hat begrifflich noch keinen Eingang gefunden in die Klassentexte der SFB. Unsere Aufstellungssystematik ist bei der deutschen Sprache Stilistik gelandet und untergebracht im Moment.
Okay.
Und wir erschließen das mit einem einheitlichen Schlagwort, sodass man das in den Bibliotheken gut finden kann.
Ja.
Der Bestand ist noch nicht so groß, dass man dafür eine eigene Notation einführen müsste, eine eigene Klasse.
Mhm.
Aber mag sein, dass es kommt. Das Thema ist virulent und wir haben gerade in der Vergangenheit einige weitere Titel gehabt. Vielleicht benötigen wir da auch eine Klärung.
Mhm. Okay.
Durch die Präzedenzfälle, wohin erste Titel kommen, klärt sich dann oft auch schon die Praxis der Systematisierung. Wir arbeiten da ja zusammen mit der EKZ. Die liefern uns diese Notationen ja in der Regel schon mit. Wir überprüfen das dann und wenn es uns nicht gefällt, stimmen wir uns ab mit den Partnern, die diese Aufstellungssystematik, die SFB oder Systematik für Bibliotheken betreut und weiterentwickelt, kommen dann zu einer gemeinsamen Lösung und Systematisierungspraxis.
Okay. Die Systematik für Bibliotheken wird ja in Schleswig-Holstein angewandt, aber wie ist es in anderen Bundesländern? Ich weiß, ehrlich gesagt, habe ich da gar keinen Überblick. Wie ist das? Auch alles SFB oder auch noch ASB oder sowas? Gibt's doch auch, ne?
Ja, und KAB und SFB.
KAB, ja, genau.
Wir haben ein ganzes Quartett von so schönen Abkürzungen für Aufstellungssystematiken. Und das sind die vier Aufstellungssystematiken, die in Deutschland überregional vertreten sind, in größeren Regionen. Die SFB selbst in ganz Schleswig-Holstein, in unserem Büchereisystem, daneben aber auch noch in Bremen, Hannover, Frankfurt am Main, in Berlin, in den öffentlichen Bibliotheken Berlin.
Okay.
Und in einigen einzelnen Bibliotheken, auch in weiteren Bundesländern.
Mhm. Okay, und die anderen alle sind alle mit der ASB oder wie?
Sehr viele arbeiten mit der ASB in Westdeutschland, in allen Bundesländern. Die KAB ist die Aufstellungssystematik vieler Bibliotheken in den neuen
Bundesländern. Ah ja, okay.
Und die SSD, eine Weiterentwicklung der ASB, die von Duisburg aus entwickelt wurde, die gibt es auch in etlichen Bibliotheken.
Ja, stimmt. Man hat es mal gelernt. Es ist lange her.
Ja.
Genau.
Vier Systematiken werden auch von der EKZ benutzt und sind in den Fremddaten enthalten. Also die Einkaufszentrale, bei der wir ja auch einkaufen und von der wir viele Dienstleistungen beziehen, die arbeitet mit dieser Klassifikation und ermöglicht es so eine Normierung quasi und eine zentrale Bearbeitung zum Nutzen und damit natürlich ganz viele Synergieeffekte. Wenn ein ganzes Land, so wie in Schleswig-Holstein, eine einheitliche Aufstellungssystematik verwendet, dann ist das sowohl bei der Einarbeitung dieser Medien leichter. Die Bibliotheken vor Ort sparen sich den ganzen Pflegeaufwand für die Systematik. Und die Nutzer finden sich auch zurecht, egal in welchem Ort sie dann die Bibliothek aufsuchen.
Ja, das ist tatsächlich ein großer Vorteil. Ja, das stimmt. Das ist richtig, ja. Mhm. Und wenn ihr inhaltlich erschließt, also wenn du jetzt mal bei deinen Sachgruppen zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel Schleswig-Holstein oder so, wie gehst du da vor?
Also ganz oft weiß man das praktisch schon, bekommt den Titel auf die Hand und hat Analogfälle und entscheidet entsprechend.
Okay.
Da gibt es ganz viele Beispiele, wie zum Beispiel Reiseführer jetzt für einige Regionen in Schleswig-Holstein. Das ist gar keine Frage, wo so ein Titel dann hinkommt. Schwieriger wird es bei geisteswissenschaftlichen Themen, gesellschaftlichen Fragestellungen.
Ja.
Da hat man oft mehrere Möglichkeiten und muss dann genau herausfinden, was eigentlich der Schwerpunkt der Darstellung ist. Wenn es mehrere sind, entscheidet man sich dann für diesen Schwerpunkt.
Okay.
Man muss aber auch in Betracht ziehen, wo wird es wohl gefunden am ehesten, wo erwarten es die Leser, und das mit einbeziehen in diese Entscheidung.
Ja, genau. Ja, also ich muss sagen, wenn wir sozusagen beraten und oder was nachgefragt wird und wir dann beraten und gucken und recherchieren, ich wäre zum Beispiel ohne Schlagwort, wäre ich ganz schön aufgeschmissen, also zum Teil.
Ja.
Ja, muss ich echt sagen. Also,
ja, die Schlagworte helfen doch sehr, glaube ich, dafür zu sorgen, dass die gleichen Inhalte auch gefunden werden mit diesen Begriffen. Sie sind ja natürlich sprachig. Man kommt nicht auf jeden dieser normierten Begriffe von alleine, aber hat man erstmal einen passenden Titel gefunden, dann ist es leicht, weitere aufzuspüren, egal wo sie, welchen Standort sie auch haben. Im Zentralkatalog Titel zu finden, in anderen Bibliotheken. Also da hilft uns die heutige Katalogtechnik doch sehr weiter.
Was glaubst du denn, wie sich das entwickeln wird, so in den nächsten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren? Ist das dann alles, findet das dann alles digital statt? Macht das ein Algorithmus oder wie läuft das dann in 10 bis 15 Jahren, so eine medieninhaltliche Erschließung, aber auch, was glaubst du, wie wird sich das entwickeln?
Ich denke, da wird es rasante Entwicklungen, Fortschritte dazu geben, dass man das automatisieren kann. Die Analyse von Sprache wird ja heute schon automatisiert. Die Deutsche Nationalbibliothek macht eine automatische Indexierung mit Schlagworten. Wenn man sich die Titel im Katalog der DNB aufruft, sieht man das in so einem kleinen Sternchen. Da ist dann einfach ein Text von einem Algorithmus analysiert worden. Die Nähe von bestimmten Begriffen, ihre Stelle im Dokument, zum Beispiel als Stichwort des Titels oder so, das wird dann alles mit ausgewertet. Und so finden diese Systeme tatsächlich automatisch zu inzwischen auch immer besseren Deskriptoren, Schlagworten zur Inhaltsbeschreibung. Das war zunächst dann teilweise so, dass wir uns sehr darüber amüsiert haben. Den Begriff Helikoptereltern habe ich da im Hinterkopf. Damit konnte der Algorithmus nichts anfangen. die Schlagwortkette weiß ich jetzt nicht mehr. Irgendwas mit Hubschrauber.
Okay.
Aber das wird immer besser. Und Linked Data, also dann noch die Verknüpfung von normierten Systemen, sogar über Sprachgrenzen hinweg, kann dazu beitragen, dass wir in der Recherche künftig ohne Zutun von Erschließern, wie wir das im Moment sind im Lektorat, zu sehr guten Ergebnissen kommt. Das wird so kommen.
Und was macht ihr dann?
Wir müssen dann anderes machen. Wir machen dann Beratung der Bibliotheken oder entwickeln weitere Leseförderungsprojekte und Erzählwege.
Erzählwege. Was macht ihr noch an Leseförderungsprojekten? Also ich wusste gar nicht, dass diese Projekte direkt, außer bei Susanne jetzt, vom Lektorat ausgehen.
Naja, meine ich überwiegend Susanne damit.
Ach so.
Sie ist ja da unsere Expertin und hat viel auf den Weg gebracht. Angefangen von zentralen Beständen, hier im Ergänzungsbestand der LEB, Kamishibai,
großes
Schwerpunktthema, Dezember-Geschichten und Torten wachsen und so, also diverse Projekte in den letzten Jahren.
Okay.
Ja, was machen wir noch? Wir beschäftigen uns ja auch mit digitalen Inhalten. Das gehört sicherlich auch dazu und vielleicht vermehrt, also auch die Inhalte selbst digital für die Bibliotheken zu erschließen, zu kaufen. Mhm. Das muss alles angebahnt und vorbereitet werden.
Okay. Gibt es da ein aktuelles Projekt, was ihr gerade, also was so digitale Medien angeht, oder?
Noten.
Wie bitte?
Noten.
Ah, oh, okay.
Es gibt jetzt einen Anbieter, der mit Bibliotheken kooperiert, Noten lizenziert für Bibliotheksnutzung. Mhm. Und es gibt eine erste Pilotbibliothek in Wuppertal, die Noten anbieten kann auf diesem Wege.
Ah, das ist spannend, ja.
Ja. Und das verfolgen wir mit über den fachlichen Austausch und irgendwann werden wir den Bibliotheken in Schleswig-Holstein das vermutlich auch vorschlagen.
Okay.
Eventuell dann ein Konsortium bilden.
Das hört sich spannend an. Okay. Schön. Ja, das ist ein großes, weites Thema, großes Feld. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, ihr habt, es dauert noch ein bisschen, bis das alles vollautomatisch passiert. Aber wenn du sagst, ihr macht dann eben einfach Beratung, aber auf die sind wir ja auch angewiesen, dann ist das, glaube ich, auch einfach gut. Und vor allem die Weiterentwicklung auch dieser Online-Angebote, wie siehst du das denn? Digitale Medien, analoge Medien, wie ist da die Entwicklung? Was glaubst du? Also mein Eindruck ist ja, es wird beides nebeneinander weiter bestehen. Ich glaube nicht, dass analoge Medien sich komplett in Luft auflösen werden. Wie siehst du das?
Das erwarte ich auch nicht. Ich glaube auch, es wird so ein Nebeneinander geben. Wir brauchen die Bibliothek als Ort mit physischen Medien. Ja. Und zwar nicht nur für die Kinder, die schon gleich im frühesten Alter auf Digitales loszulassen, finde ich ist keine Vorstellung für mich, die ich so uneingeschränkt teilen kann. Da habe ich doch viele Sympathien für das klassische Kinderbuch, Bilderbuch und so weiter. Und ich selbst als Leser bin da auch noch sehr geprägt davon. Und auch die Personen, die bestimmte Dienstleistungen erbringen und ansprechbar sind, das brauchen wir auch genauso weiterhin oder mehr denn je vermutlich.
Ja, ist auch mein Eindruck, ja. Genau, wir werden demnächst zum Beispiel, wir wollen ein bisschen darauf reagieren, indem wir demnächst tatsächlich mal versuchen werden, eine Mediensprechstunde, also wirklich so eine Sprechstunde einzuführen, wo die Leute uns ansprechen können, sich beraten lassen können, also ne? Und nicht nur einfach so im täglichen Ablauf, wenn jemand kommt und an die Infotheke und irgendwie eine Rechercheanfrage hat, sondern tatsächlich einfach mal Empfehlungen abgeben. Mal gucken, wie das läuft. Aber wir haben auch den Eindruck, jetzt gerade in der Pandemiezeit, die Anfragen, die da kommen, wir kriegen ganz viele Anfragen, Leute wollen was bestellen und sagen aber, ach, empfehlen Sie mir einfach was. Ich lese gern das und das, stellen Sie mir was zusammen. So, ne? Das ist sehr auffällig. Insofern.
Da habe ich auch von vielen Beispielen gehört, aus der Bibliothekswelt, aber auch von den Museen oder anderen Kultureinrichtungen, wo das eben genau probiert wurde und man mit einer gewissen Verblüffung festgestellt hat, es geht.
Ja.
Man kann telefonische Beratung anbieten und einigermaßen effektiv durchführen. Es wird nachgefragt und genutzt. Und man pflegt auf eine ungeahnte Weise das Verhältnis zu seinen Kunden.
Ja, genau. Ja, ich bin gespannt.
Und da hat uns Corona in mancher Beziehung vielleicht auch die Augen geöffnet für Dinge, die wir im hektischen Alltagsbetrieb vorher so nicht für möglich gehalten haben.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich habe neulich entdeckt, dass man sich Kunst beschreiben lassen kann am Telefon. Das fand ich auch eine lustige Idee. Ja, Mensch, vielen, vielen Dank, dass du mir hier so Rede und Antwort stehst. Aber ich habe am Schluss ich habe noch 10 schnelle Fragen für dich und die musst du unbedingt beantworten und möglichst ganz spontan. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Okay, also los geht's. Snoosen oder aufstehen?
Snoosen.
Okay, leihen oder kaufen?
Leihen.
Instagram oder Twitter?
Instagram.
Auto oder Fahrrad?
Oh, beides.
Okay. Brettspiel oder Konsole?
Brettspiel.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Draußen oder drin?
Drin.
Lesen oder hören?
Lesen.
Rap oder Klassik?
Klassik.
SFB oder ASB?
Ja, na klar, die SFB.
Okay, na
das
gut.
Machen wir ja seit vielen Jahren. Da stehen wir sozusagen dafür mit für diese Systematik.
Okay.
In Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegien in Hannover und Bremen und Frankfurt.
Nein, funktioniert ja auch gut. Also, wir bleiben bei der SFW. Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du hinterm Tresen zu Besuch warst.
Danke, Patricia.
Das okay, war bis bald.
Eine spannende Erfahrung. Ja.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Ja, das war mein Gespräch mit Stefan Göck aus der Büchereizentrale. Ja, interessant. Irgendwann werden das alles Maschinen, also Automaten übernehmen, künstliche Intelligenz. Das ist schon sehr spannend und wie die Entwicklung da sein wird, das werden wir beobachten. Ja, und ansonsten war es das für heute mal wieder hinterm Tresen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit, kommt gut weiterhin durch die Pandemie. Ich verlinke euch nochmal die Seite von Corinna und ja, macht's gut, ihr Lieben, und bis bald. Ciao. Das war Hinterm Tresen, der Bibliothekspodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle 2 Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.